wegzutun? Und wenn ihr soweit seid, dann. Die letzte Hoffnung ist dann der Ausschuss. Ich möchte euch heute hinabversetzen in ein ganz anderes Land. Und dieses Land ist tausende von Kilometern von hier entfernt. Genau gesagt 4000 Kilometer entfernt, im Südosten von hier. Und jetzt hättet ihr normalerweise eine Landkarte gesehen und hättet gesehen, der Abstand zwischen Graz und einer Stadt im fernen Osten. Und wir gehen nicht nur diese geografische Distanz heute Morgen, die einige von uns in den letzten Jahren, manchmal zu Fuß, manchmal per Flugzeug, manchmal mit dem Bus, hinter sich bringen mussten, sondern wir gehen auch eine zeitliche Distanz zurück, die auch einige tausend Jahre bedeutet, nämlich wiederum 4000 Jahre zurück. Also 4000 Kilometer südöstlich und 4000 Jahre zurück in der Zeit. Und wir finden uns nicht im Iran, sondern im Irak wieder. Und die Stadt, die wir uns anschauen wollten, es wären Bilder da gewesen, heißt Ur. Und sie heißt immer noch Ur. Damals vor 4000 Jahren und jetzt auch. Und es ist immer wieder erstaunlich, wenn man Fernsehen schaut und diese Dokumentationen aus den archäologischen Errungenschaften sich so anschaut, welche Hochkulturen es schon in ferner, ferner Zeit gegeben hat. Und diese Hochkulturen kommen eigentlich im Vergleich relativ nah an unsere Zivilisation. Nicht genau vergleichbar, aber es kommt schon ziemlich nah heran, das ist unwahrscheinlich. Ur war eine stark befestigte Stadt, da hätten wir jetzt auch ein Bild gesehen, bestückt mit Gebäuden, die zu den aufwendigsten in ihrer Zeit gehörten. Und im Stadtzentrum dieser Stadt stand eine riesige Stufenpyramide. Hier hätten wir jetzt auch gesehen. Und auf dieser Stufenpyramide, auf dieser Plattform, war ein Tempelgebäude, das aus Silber und Gold bestand. Hier wurde der Mondgott verherrlicht. Sein Name Sin. Ur ist eine Weltstadt zu dieser Zeit. Weltstadt heißt Verbindungen zum Orient rundherum, aber auch weit nach Westen, nach Nordafrika rein, weit nach Osten, nach Indien rüber. Hier bestanden Handelsverbindungen und es war toll. Jetzt gehen wir mal nach vorne. Das war die Karte, genau. Einen Moment lang bei der Karte stehen. Nochmal zurück. Geht nicht zurück. Da. Das ist die Route. Ur ist ganz da unten am Persischen Golf, dann etwas den Tigris hoch bei der ersten Gabelung, da haben wir Ur und wo Graz ist, das seht ihr vielleicht auch, oder? Nein, ist richtig, das könnt ihr auch nicht richtig sehen, aber ihr könnt es euch ungefähr denken, da wo Italien ist. Und wo Kroatien heutzutage ist und so, und dann ein bisschen höher gehen, dann sind wir ja schon bald in Graz. Also ihr merkt, der Weg von uns zu dieser Stadt, über die wir heute reden, 4043 Kilometer entfernt, hat schon einiges in sich, was man alles zurücklegen muss. Und das haben einige Freunde von uns und Geschwister auch auf ihrer Flucht hinter sich gebracht. Die kam allerdings noch. gehen wir mal ein Bild weiter. Hier sehen wir, wie man das rekonstruiert hat, diese Stadt Ur, so darf man sich das vorstellen. Und in der Mitte eben dieser ausgehobene Gotteshügel, kann man sagen. Da oben steht, das kommt nicht, das kommt gleich. Das hat natürlich auch zu tun mit dem König, aber auch mit dem Tempelbezirk, das hängt hier alles zusammen. Gehen wir noch ein Stück weiter. Hier sehen wir diese, noch eins, diese Tempelarchitektur der damaligen Zeit, wo der Mondgott verherrlicht worden ist. Und diese Menschen aus dieser Stadt Ur waren natürlich schon stolz auf ihre Errungenschaften, konnten sie ja auch sein, auf ihre Zivilisation und vor allen Dingen gegenüber den Nomaden in ihrer Umgebung. Die Städter empfanden sich als herausgehoben, als ihnen übergeordnet. Und hier in dieser Stadt Ur lebte der Mann, um den es heute Morgen gehen soll. Viele von euch haben es wahrscheinlich schon erraten. Er war von Ur nach Haran gezogen. Und jetzt gehen wir noch eine Folie weiter. Da sehen wir die Strecke nochmal. Also von unten her, vom Persischen Golf her, ist er hoch. 1100 Kilometer gewandert nach Haran. Die Stadt Haran liegt heutzutage in der westlichen Türkei. Hier wurde ebenfalls diese Mondgottheit verehrt. Und in Ur und in Haran lernt dieser Mann, über den wir heute etwas hören, sehr unerwartet den lebendigen Schöpfer kennen, der über den Geschöpfen steht, die eigentlich von ihm bisher verehrt worden sind, den Schöpfer, der über der Sonne steht und den Schöpfer, der über dem Mond steht. Denn hier sagt eines Tages Abraham, jetzt gehen wir nochmal ein Stückchen weiter, da bleibt er stehen, nein, nochmal zurück. Da sagte der Herr zu Abraham: Verlass deine Heimat, deine Sippe und die Familie deines Vaters und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich will dich segnen und dich zum Stammvater eines mächtigen Volkes machen. Dein Name soll in aller Welt berühmt sein. An dir soll sichtbar werden, was es bedeutet, wenn ich jemand segne. Alle, die dir und deinen Nachkommen Gutes wünschen, haben auch von mir Gutes zu erwarten. Aber wenn jemand euch Böses wünscht, bringe ich Unglück über ihn. Alle Völker der Erde werden Glück und Segen erlangen, wenn sie dir und deinen Nachkommen wohlgesonnen sind. Abraham folgte dem Befehl des Herrn und brach auf, und Lot ging mit ihm. Soweit der Predigtext für heute. Unsere Geschichte mit Abraham, so heißt er ja zuerst und nachher heißt er dann Abraham, beginnt mit den Worten: Da sagte der Herr zu Abraham. Er sagt es inmitten einer Welt hinein, die Gott, so wie wir ihn kennen, noch nie kennengelernt hat, sondern die anstatt den Schöpfer die Geschöpfe anbeten. Dieser Gott steht am Anfang der Abrahamsgeschichte und Gott steht immer am Anfang, wenn es um die Geschichte geht zwischen Gott und Mensch. Er ist der, der den ersten Schritt macht. Er ist der, der das Ganze initiiert. Er lädt die Menschen zum Glauben ein und zeigt ihnen dann, wie sie ein Leben führen und gestalten. Die Archäologie, weiß darüber, dass sowohl Ur, der Herkunftsort von Abraham, als auch Haran, sein späterer Aufenthaltsort, Zentren also des Mondkultes waren. Die Ehrfurcht, die Anbetung der Gestirne als die schicksalswirkenden Mächte waren allgemein verbreitet. Und auch die Hingabe an sie wurde praktiziert. Der Name von Abrahams Frau, wie heißt sie noch? Sarathu. Und auch die Frau des Bruders von Abraham, Nahor, sie heißt Milka, ist auch aus dieser Tradition entnommen, nämlich der Tochter des Mondgottes Sin, Malakut. Das ist so ein Hinweis darauf, dass die ganze Familie Abrahams ganz selbstverständlich in diese gestirnte Verehrung voll involviert war. Und nun wird Abraham von Gott dazu aufgerufen, nicht mehr der Führung der Gestirne, sondern der Führung dessen zu vertrauen, der die Gestirne geschaffen hat. Wir lesen, dass Abraham Gott vertraute. Ganz kurz, Abraham vertraute Gott. Aber wäre es für ihn denn nicht einfacher gewesen, wahrscheinlich auch sicherer gewesen, mit den Wölfen zu heulen? Das heißt, das weiterzumachen, was alle machen, weiter diesen Mondkult zu betreiben, war das nicht schon eine lang bewährte Familientradition für ihn? Im Neuen Testament schreibt Paulus über Abraham: Abraham vertraute Gott und glaubte seiner Zusage, und dies rechnete Gott ihm als Gerechtigkeit. Um wirklich zu ermessen, was das bedeutet, warum rechnet Gott dieses Vertrauen und diesen Glauben als Gerechtigkeit in Abraham an, muss man sich erstmal vor Augen halten, was es für Abraham bedeutet hat, aus seinem Leben, aus seiner Gedankenwelt, aus seinem Umfeld auszusteigen. Denn er ist der volle Aussteiger. Es bedeutet schon ein ganz besonderes Wagnis. Jetzt möchte ich ein weiteres Bild gerne sehen. Hier haben wir eins von Marc Chagall, wo Abraham angesprochen wird. Wir gehen noch eins weiter. Noch eins. Es bedeutet ein besonderes Wagnis, wenn Abraham als praktisch Einziger sein ganzes Vertrauen auf diesen lebendigen, noch unbekannten Gott setzt. Und zu Gott aufbricht, indem er sogar die Tradition seiner Familie hinter sich lässt. Und heute ist es auch nicht anders. Wenn du dein Vertrauen auf Jesus setzt, dann machst du den Unterschied zu einer großen Mehrheit. Du wirst es sehr schnell merken. Die meisten Menschen unserer Zeit sind nicht mehr Gott. Jedenfalls nicht an den Gott, über den wir heute Morgen hier reden. Sondern sie orientieren sich an heutzutage selbst gestrickten Wertesystemen, die sie nach eigener Regie zusammenstellen. Und nicht wenige, das ist auch interessant, wenn man da ein bisschen nachklopft, nicht wenige glauben auch heute noch, wie zur Zeit Abrahams, an die schicksalslenkende Macht der Gestirne. Wenn du vorhast, eine Zeitschrift herauszubringen, dann wird die Zeitschrift unbedingt etwas haben müssen, damit sie Erfolg hat. Wisst ihr, was das ist? Das Horoskop. Es klingt lachhaft, aber man glaubt nicht, wie viele Menschen sich heutzutage immer noch, natürlich nicht ernsthaft, aber trotzdem immer wieder damit beschäftigen und daran orientieren. Und in den meisten Großstädten dürfte es wahrscheinlich mehr Astrologen und Astrologinnen und mehr Wahrsager und Wahrsagerinnen in unseren heutigen Städten, Großstädten haben, als es dann Pastoren und Pastorinnen, Missionare und Missionare gibt. Auch heute noch bedeutet es ein Wagnis, wenn man aus dem Unglauben oder der oberflächlichen Religiosität der Umgebung und sogar der eigenen Familie aufbricht. Wir gehen noch ein Bild weiter. Das bedeutet ein Wagnis. Das sind alles Bilder jetzt von Marc Chagall, die er gemalt hat. Und hier soll uns das Thema Wagnis so ein bisschen leiten. Dieser Glaube bedeutet den Aufbruch aus der vermeintlichen Sicherheit, das zu tun, was alle tun, auf die Götter zu vertrauen, denen unsere Mitmenschen huldigen und Opfer bringen. Welche Götter sind das? Unsere Götter in unserer westlichen Zivilisation sind die Götter Macht, die Götter Karriere, der Gott Geld, Einfluss und so weiter. Aber damit bedeutet der Glaube auch den Aufbruch aus der allgemeinen Verlorenheit und der Hoffnungslosigkeit einer Welt, die ihr Glück eben nicht bei dem Schöpfer sucht, sondern bei dem, was der Mensch selbst erreichen und selbst erschaffen kann. Der moderne Mensch glaubt an sich selbst letztendlich. In seinen Reden fordert Gott Abraham dazu auf, sein Heimatland, seinen Sippenverband und den engeren Familienkreis zu verlassen. Ich weiß nicht, ob wir uns das tatsächlich ausmalen können, unsere Freunde, Geschwister aus Asien, aus Orient, natürlich, aber wir aus unserer westlichen Kultur, ob wir uns dann tatsächlich vorstellen können, was es bedeutet, was für eine Zumutung dieser Auftrag für einen Orientalen, nicht nur der damaligen, sondern auch der heutigen Zeit bedeutet. Wer sein Heimatland verließ, der ließ damit auch seine Bürgerrechte in der Heimat zurück, um als völlig rechtloser Fremdling den Einheimischen in einem fremden Land auf Gedeih und Verderb ausgeliefert zu sein. Heute ist es natürlich auch ähnlich, die Flüchtlinge haben das ja auch. Allerdings gibt es hier im Westen zumindest Menschenrechte, die ja noch versucht werden zu beachten, was es damals sicherlich nicht gab. Ferner kam hinzu die Macht der Götter, an die sie glauben, sah man als lokal begrenzt an. Eine Gottheit herrschte nach damaliger Auffassung entweder über eine Stadt oder über ein Land, wo die Gottheit verehrt wurde, und dann war Schluss. Bist du aus diesem Bereich ausgebrochen, warst du schutzlos, anderen Gottheiten ausgeliefert. Wenn Abraham, wie es später erwähnt wird, trotzdem gehorsam war, dann muss er wirklich eine Ahnung davon gehabt haben, dass er es mit dem Gott zu tun hat, der als Schöpfer des Himmels und der Erde in seiner Herrschaft völlig unbegrenzt ist, der mit seiner Verheißung, Abraham das Land zu zeigen, schon die Zusage seiner Begleitung und seines Schutzes vorweggenommen hat. Er muss eine Idee gehabt haben, diese Gottheit, die mir hier entgegentritt, die sich hier offenbart, ist ein vielfaches Mächtiges, unbegrenzt, völlig groß. Weitaus schwerer wiegt noch die Aufforderung, den Sippenverband und die Familie zu verlassen, was in unserer Gesellschaft häufig der Fall ist, nicht nur. Aber es gibt so eine Gruppe bei den jungen Leuten, die möchten so früh wie möglich selbstständig sein, eine eigene Wohnung und sich entfalten. So etwas, diese Vorstellung, gibt es im Orient überhaupt nicht, sondern das Gegenteil. Dort ist es nämlich damals wie heute üblich, dass man als männliches Wesen zeitlebens in der Familie des Vaters bleibt. Für uns bedeutet das aus unserem westlichen Verständnis die Einschränkung meiner persönlichen Freiheit. Ich muss dauernd tun, was das Oberhaupt sagt, aber aus der anderen Sicht bietet dies natürlich Schutz, es bietet Sicherheit, es bietet Geborgenheit des Familienverbandes, der sich um mich kümmert. Die Familie war die einzige Versicherung und die einzige Altersversorgung, und wer aus der Sippe ausbrach, der hatte keine Sicherheit mehr. Der hatte keine Krankenversicherung mehr, der hatte keine Rentenversicherung mehr, der war völlig aufgeschmissen, allein. Was mache ich in der Zukunft, wenn ich keine Rente habe? Wie soll ich meine Brötchen verdienen, wenn ich so alt bin, arbeiten zu können? Wie schaffe ich das? Was für ein Glaubensschritt, wenn Abraham trotzdem auf den Ruf Gottes hin diesen Schritt geht. Er weiß, er setzt seine persönliche Existenz und die seiner Familie aufs Spiel, denn er weiß nicht, worauf er sich einlässt. Wie das dann irgendwie weitergeht. Keine Ahnung. Er hat das, was biblischen Glauben eigentlich ausmacht. Volles Vertrauen auf Gott. Volles Vertrauen auf Gott. Und deswegen wird Abraham zum Vorbild des Glaubens. Weil er so existenziell Gott vertraut. Mit allem. Haut und Haar und Rentenversicherung, Unfallversicherung und weiß ich nicht was. Haftpflichtversicherung. Nichts. Er vertraut komplett Gott ins Ungewisse hinein. Deswegen wird er zum Glaubensvorbild. Und wer wirklich auf Jesus vertraut, der vertraut auch seiner Führung. Der vertraut und erlebt wie Abraham, dass Gott einen guten Plan für mein Leben hat. Wenn Gott Abraham dazu auffordert, seine Heimat und seine Familie zu verlassen, dann bedeutet das in der Praxis, dass er fortan auch nicht mehr ein Stadtbewohner ist, wie er es war, sondern vielmehr dieses unstete Wanderleben eines Nomaden annehmen wird. Die Stadtbewohner der frühen Hochkulturen sahen in zahlreichen Nomaden bestenfalls Gesindel, um nicht schlimmere Wörter zu benutzen. Oft ging ihr Stolz auch noch so weit, dass die Nomaden für sie keine vollwertigen Menschen waren. Und diese Ansätze von Gedankengut kennen wir vielleicht auch. Und was muss es auf diesem Hintergrund für Abraham bedeutet haben, als Stadtmensch sich dafür zu entscheiden, sozial abzusteigen, ein Nomade zu werden. Auch darin geht uns Abraham als Glaubensvorbild voraus. Jeden Menschen ruft Gott dazu auf, seiner Führung zu vertrauen, auf die Gottesgleichgültigkeit unserer Umgebung auszubrechen. Einen Kontrapunkt zu setzen, aufzubrechen zu dem Vertrauen zu Gott. Und wenn wir das machen, dürfen wir nicht mit Unterstützung unserer Umgebung rechnen. Wer sich so auf Gott einlässt wie Abraham, der wird meistens nur mit Kopfschütteln begegnet. Ist ja auf einmal extrem geworden, als der neulich Bibel erlicht worden ist. Was treibt ihr denn dazu? Ich rede jetzt über Schüler in der Schule, die große Pause damit zu verbringen, in einen Schülerbibelkreis zu gehen. Hat der nicht was Besseres in der Pause zu tun? Was ist denn mit ihr los, dass sie auf einmal sonntags in den Gottesdienst geht? Wer sich von Jesus rufen lässt in ein Leben, das durch das Vertrauen auf Jesus bestimmt wird, der fällt auf. Der fällt auf. Und die macht dann auch einen Unterschied. Dem guten Ruf außerhalb der Kirchenmauern ist das nicht zuträglich, wenn man das zu ernst nimmt. Solches Vertrauen braucht gerade Mut. Es braucht Entschlossenheit. Glaube ist nicht, was viele Menschen heutzutage denken, etwas für Angsthasen, die sich so einen imaginären großen Osterhasen einbilden, der sie lieb hat und immer da ist. So einen imaginären Freund. Glaube braucht Mut. Weil viele Angehörige dieser Wir haben also erkannt, dass Gott Abraham herausfordert, seine gewohnte Umgebung zu verlassen. Die Frage ist, wozu? Warum muss er was verlassen? Abraham soll seine Heimat, seine Familie verlassen, um in ein Land zu ziehen, das Gott ihm noch zeigen wird. Oder Gott fordert Abraham dazu auf, ins völlig Ungewisse zu ziehen. Wer macht denn sowas? Wer zieht los und weiß nicht, wohin er zieht? Abraham soll aufbrechen, ohne das Ziel seiner Wanderung zu kennen. Damit ist Abraham jeder Anhaltspunkt genommen, an dem er seine Kräfte einschätzen könnte. Schaffe ich das noch? Geht das noch? Hört es irgendwann auf? In dieser Situation kann Abraham nur auf den vertrauen, der ihm bereits verheißen hat, dass er ihm das Land zeigen werde. Mehr weiß er nicht. Abrahams einzige Sicherheit ist nunmehr die leitende Hand Gottes. Abrahams Gehorsam mögen wir auf der einen Seite bewundern als fromme Leute, stark, einzigartig, herausstechend, oder wir können es auch so als wahnsinnig, als völlig verrückt, als völlig verstandlos darstellen und einschätzen. Die Frage ist, was hat diese Geschichte Abrahams denn mit mir zu tun? Das war ja Abraham sein Ding. Oder hat dich Gott schon gerufen, dass du ausziehen sollst, von da, wo du jetzt im Moment bist, aus deiner Lebenssituation? Was hat das mit mir zu tun? Gottes Ruf zum Aufbruch lässt zwar zunächst das Ziel offen, aber nicht den Zweck der Sendung. Diese Sendung hat einen Zweck. Und der lautet, du sollst ein Segen sein. Gehen wir noch ein Stückchen weiter. Danke. Du sollst ein Segen sein. Abrahams Sendung ins Ungewisse, das war kein Selbstzweck. Er sollte nicht gehen, damit er geht. Natürlich war das ein Glaubensbeweis, aber das war auch nicht nur ein Glaubensbeweis, worum es hier geht. Abraham sollte gehen, um ein Segen zu sein. Das ist der Zweck. Und Israel wusste im Rückblick zu bestätigen, was bereits in diesem Auftrag an Abraham eingeschlossen ist. Abraham sollte in das Land ziehen, in dem einmal das Volk leben würde, das von ihm abstammte. Das Volk, dem Gottes Liebe und Fürsorge galt. Das Volk, dem Gottes, den durch Jesus Christus Menschen aus vielen anderen Völkern mit Gott in Verbindung bringen würde. So sollte Abraham gesegnet werden, indem er Stammvater des Volkes Gottes wurde und dadurch zum Segen für andere. Gehen wir ein Stück weiter. Diesen Auftrag, Segen zu sein, gewissermaßen das Volk Gottes aufzubauen, gibt es auch heute noch. Wir sollen ein Segen sein. Ich weiß nicht, ob ihr das aus diesem Bild heraus erkennen könnt, aber es hat einige Punkte. Jeder von uns ist dazu berufen, ein Segen zu sein, eine Verbindung zu Gott zu haben, von Gott zu empfangen und durch Gott weiterzugeben. Dazu möchte ich eine Geschichte eines Kollegen von mir kurz erzählen. Anfang der 90er Jahre hat er eine pastorale Ausbildung gemacht. Dazu gehört natürlich ein Praktikum. Und er ging 3 Monate in eine Gemeinde, die es 2 Jahre bestand, also gerade im Aufbau begriffen war, in einer kleinen Stadt mit 20.000 Einwohnern in Albanien. Und dazu muss man wissen, dass Albanien natürlich ein kommunistischer, seinem Selbstverständnis der kommunistischste Staat wahrscheinlich war, ein Religionsverbot gab, das erst kurz vorher aufgelöst worden ist, als diese Gemeinde dann entstanden ist. Die Gemeinde war bereits in diesen 2 Jahren auf 250 Mitglieder gewachsen und in dieser Stadt gab es sogar noch eine weitere christliche Gemeinde, die ein 80-jähriger Missionar aus den USA aufgebaut hat. Und die waren auch schon 150 Mitglieder stark. Und beide sahen sich auch nicht als Konkurrenz, so viele Leute drumherum, sondern als Ergänzung und Bereicherung der Stadt. Und als der 80-jährige Missionar seine Aufbauzeit beendet hatte, was ja verständlich ist mit 80 Jahren, auf dem Missionsfeld, und er jemanden gefunden hatte, der das weiterführen würde, ging er in die USA zurück. Es kam ein Mann, der zwar eine Berufung von Gott verspürt hat, aber nicht im geringsten Kenntnis über das Land besaß. Wahrscheinlich wusste er bis vor kurzem noch gar nicht, dass es Albanien gibt, geschweige denn, wo das Land denn überhaupt sein sollte. Und man machte sich zu seinen Gedanken in der Gemeinde, in der mein Kollege das Praktikum gemacht hat, auf eine etwas lustige Art, wie lange er das denn in diesem Land wohl aushalten würde, wenn er kommt. Meine, wie viele Tage oder vielleicht Wochen er das macht, bevor er seinen Koffer packt. Der Mann blieb 3 Jahre in Albanien. Und er verließ es auch nur gezwungenermaßen, nämlich zu dem Zeitpunkt, als er das verlassen musste, nicht nur er, waren viele Hilfs- und Missionsorganisationen, auch ausländische Investoren und Botschaften dabei, ihre Mitarbeiter aus dem Land rauszuziehen. Es war quasi ein Bürgerkrieg entstanden. Die Albaner waren unzufrieden mit ihrer Regierung. Sie plünderten das Arsenal der Polizeistationen und Militärstationen und gingen auf die ausländischen Einrichtungen los, in der Erwartung, hier irgendeine Beute erzielen zu können. Aber bis dahin setzte dieser moderne Abraham, der eine Berufung hatte und sonst nicht viel, als er aufs Missionsfeld gegangen ist, die segensreiche Arbeit seines Vorgängers unbeirrt fort und half Menschen mit Wort und mit Tat. Viele fanden durch die Verkündigung zum Glauben. Dieser Mann hat sich von Gott gerufen gefühlt und war in ein ihm völlig unbekanntes Land gezogen, im Vertrauen darauf, dass Gott ihn dort versorgen und gebrauchen könnte. Und er wurde zu einem Segen. Jesus hat seine Kirche in Bewegung gesetzt. Seinen Nachfolgern sagte er damals, wie er es auch heute tut: Verlass deine Heimat, deine Sippe und die Familie deines Vaters und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Seine Liebe und sein Wort sollen die ersten Jünger nicht für sich behalten, sondern als Einladung hinaus in die Welt tragen. Und das fängt in unserer nächsten Umgebung ja an, wie wir wissen. Schon am heimischen Esstisch kann das sein, bei den Berufskollegen, in der Schule, in der Nachbarschaft. Dieser Auftrag kann aber ganz vom Wortsinn folgend auch bedeuten, Familie, Heimat, Herkunft wirklich zu verlassen, um dahin zu gehen, wo Jesus uns hinführt. Steiermark. Auch wenn es nicht empfehlenswert ist, derart unbedarft in ein völlig unbekanntes Land zu reisen, so gilt auch selbst bei bester Vorbereitung und verantwortungsvoller Aussendung, wer heute dem Auftrag Jesu gemäß seine Heimat verlässt, der kann wie Abraham auch kaum abschätzen, was in seinem missionarischen Auftrag, in seinem Alltag auf ihn zukommt. Bis jetzt hat noch jede Missionarin und jeder Missionar zahllose unvorhersehbare Überraschungen erlebt. Aber genauso sicher ist die Wahrheit, dass der oder die von Gott Berufene auch von Gott Geführte und von Gott Versorgte ist und das erlebt. davon kann jeder Missionar und jede Missionarin berichten. Und auch diese Erfahrung, dass er oder sie nicht allein Gottes Segen für sich selbst, sondern auch vielen Menschen zum Segen werden wird, ist diese Erfahrung. Übertragen kann das jedem versprochen werden, der oder die das Wagnis eingeht, Gottes Ruf in den Gemeindedienst zu folgen. Ob das der Ruf ist, als Pastor oder Pastorin, als Missionar oder Missionarin oder was auch immer. Wer von Gott gerufen wird, wozu und wohin auch immer, der hat einen Segensauftrag. Segen zu empfangen und ein Segen zu sein. Und wird Gottes Segen auch erleben. Gehen wir noch eins weiter. Es gibt keine schönere Erfahrung über Segen, glaube ich, als zu erleben, wo ich für andere Menschen ein Segen werde. Und besonders auch, wo ich Menschen helfen kann, Gott kennenzulernen, Gott zu begegnen. Wir sehnen uns danach, unserem Leben einen Sinn abzugewinnen. Hier ist ein Angebot. Einen Sinn zu haben. Segen Gottes zu sein in dieser Welt. So wie Gott Abraham das mitgeteilt hat. Denn wer von Gott angesprochen und von ihm berufen wird, der steht vor der Alternative. Gott vertrauen und gehen oder vor Gottes Reden die Flucht ergreifen. Über diese Flüchtlinge reden wir eigentlich weniger, wenn wir über Flüchtlingsarbeit reden. Gott sprach zu Abraham, geh. Und Abraham glaubte an Gott. Wird so kurz, so einfach formuliert. Heute haben wir vielleicht ein bisschen mehr Begriffe, was alles dahinter steckte, unter diesem kurzen und Gott vertraute Gott. Gott glaubte Gott. Er ging. Genauso sprach aber Gott zu einem Jona. Geh. Und Jona? Er ging schon, aber er ging in die andere Richtung. Er floh vor Gott. Er versuchte, Gott aus dem Weg zu gehen. Das kann man versuchen. Das kann sehr unappetitlich enden. Zwei Vorbilder.